80 Menschen im Jahr melden?
Wenn wir nicht an dieser Landesfinanzierung dann noch erheblich aufwachsen, nicht, nein. Weil das Projekt wirklich aktuell zumindest aus 100% Landesmitteln finanziert ist. Das hat auch etwas historische Gründe, weil man sich damals, als alles losging, auch mit der Landesregierung einig war, dass das ja eine staatliche Aufgabe ist. Normalerweise müssten ja eigentlich Behandlungskosten für eben Menschen ohne Krankenversicherung eigentlich von den Sozialämtern übernommen werden. Es gibt da entsprechende, also zum Beispiel den Nothelferparagraphen. Nur leider ist es halt in der Praxis oft so, dass ebenso wie die Menschen dann keinen Zugang zu einer Krankenversicherung haben, auch dieser Zugang zu einer Kostenübernahme durch die Sozialämter auch scheitert. Und das ist sozusagen, wo wir dann einspringen oder wo die Landesregierung dann uns Mittel gibt, damit wir dann erstmal diese Lücke schließen können. Wir sind aber natürlich trotzdem angehalten zu versuchen, und das tun wir auch, dann auch erstmal die Behandlung sicherzustellen, aber dann natürlich auch zu gucken, wo sind denn eigentlich diejenigen, die eigentlich für die Behandlungsübernahme zuständig wären. Häufig sind es Krankenkassen, die einfach sagen, sie sind nicht zuständig und es dann doch sind. Teilweise aber eben auch Sozialämter, die eigentlich auch verpflichtet sind, Kosten zu übernehmen. Aber die es natürlich halt auch in Anbetracht knapper kommunaler Haushalte versuchen natürlich, wenn möglich, nicht aus dem eigenen Budget zu nehmen. Hm.
Könnte sich dann mit der GEAS-Reform, also der gemeinsamen europäischen Asylsystemreform, bei der es darum geht, innerhalb der EU gemeinsame Mindeststandards für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden zu schaffen. Könnte sich dafür für euch auch noch was ändern?
Im Moment können wir das noch nicht so richtig abschätzen. Ich sag mal, wenn die Standards für ein reguläres Asylbewerbungsverfahren in Deutschland so bleiben, wie sie aktuell sind, dann hat man ja, wenn man in einem Asylbewerberverfahren ist, auch Anspruch auf Gesundheitsversorgung nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist erstmal für diejenigen, die einen legalen Asyl- oder Aufenthaltsstatus haben, deckt das in Thüringen erstmal relativ viele Regelleistungen, die man auch in einer gesetzlichen Krankenversicherung hätte, auch ab. Wenn diese Standards irgendwann abgesenkt werden sollten, weil man sich eben versucht, irgendwie auf der europäischen Ebene zu treffen, dann kann es durchaus Auswirkungen haben, wenn eben bestimmte Leistungen ausgeschlossen werden, die aber durchaus medizinisch notwendig sind. Mhm. Das ist das eine. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie verhält sich das auch auf mögliche Umverteilung auch innerhalb von Europa. Wir haben jetzt gerade aktuell diese Leistungskürzungen bei den sogenannten Dublin-Verfahren, also wo Menschen, die eigentlich in einem anderen europäischen Land EU-Boden betreten haben, dort eigentlich die Asylverfahren durchlaufen müssten, sich aber jetzt hier in Deutschland aufhalten, und die bekommen ja den Zugang eben zu zum Beispiel diesen Gesundheitsleistungen komplett gekürzt. Thüringen ist da sehr rigoros. Andere Bundesländer haben da schon von ihren entsprechenden Landesverfassungsgerichten oder Sozialgerichten wurden da zurückgepfiffen. Und das ist schon etwas, wo ich eine große Gefahr sehe, dass dann einfach Menschen, die sich sowieso schon in einer schwierigen Lebenssituation befinden, vielleicht auch ja auch Medikamente nehmen müssen, ne? Die vielleicht auch mit, selbst wenn es einfache chronische Erkrankungen wie ein Bluthochdruck sind, sie ja trotzdem Zugang zu diesen Medikamenten haben müssen, weil es ansonsten eben potenziell lebensbedrohlich ist oder zumindest ihren Gesundheitszustand massiv verschlechtern kann. Schwangerschaften, auch eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung generell bei Frauen, ne? Das sind einfach wichtige Untersuchungen oder medizinische Behandlungen, die gewährleistet sein müssen. Und wenn da die Leistungen komplett auf Null gesetzt werden, dann ist dieser Zugang nicht möglich. Und da sehe ich schon eine Gefahr für den AKST, dass wir da einfach auch häufiger einspringen müssen. Und das finde ich dann schon auch ein bisschen bemerkenswert, wenn wir auf der einen Seite vom Thüringer Gesundheitsministerium also Landesmittel bekommen um dann auf der anderen Seite Landesmittel, die gekürzt werden, vom Thüringer Justizministerium irgendwie auszugleichen. Mhm. Es gibt dazu auch interessanterweise, und das zeigt auch, wie unterschiedlich da die Sichtweise auf dieses Problem ist. Es gibt auch in einer kleinen Anfrage der Linken, also in der Antwort daraus aus dem Justizministerium wird auch dezidiert auf den anonymen Krankenschein verwiesen, dass man da sich ja hinwenden könne. Mhm. Und wenn man sich aber, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, mal einfach anschaut, dass wir ja pro Jahr trotzdem ein zwar recht hohes, aber doch ja irgendwann begrenztes Behandlungsbudget haben, belastet das natürlich halt irgendwann das Behandlungsbudget. Und ich möchte eigentlich ungern, dass wir als Verantwortliche irgendwann auch in die Situation kommen müssen, Behandlungen vielleicht auch zu verwehren oder zu sagen, die können wir einfach nicht bezahlen. Und das ist, ja, hier wäre das absolut vermeidbar, wenn man es gar nicht so weit kommen lassen würde.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein bisschen erläutern, warum es uns gibt und wie es funktioniert.
Genau. Für uns war heute da Tim Strenz vom Anonymen Krankenschein Thüringen.
Seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something whose voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers, screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. Seen a boy who was a dog who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak, the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. And I can't begin to tell you how that feels. Thank you.
Ihr habt gerade das Lied Train Dreams gehört, das nominiert war für den besten Song bei den Oscars. Leider nicht gewonnen, aber ich fand es sehr schön. Als nächstes, und ihr hört natürlich immer noch das Unterdessen am Dienstag, den 17. März. Nun hören wir die nächste die Folge 11 von den Kulturfragmenten, also Überreste und Relikte. Darin geht es um einen Spielplan vom Januar 1999.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ja, ich begrüße Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus. Und du hast Zettel dabei für die Rubrik Kulturfragmente. Und welchen Zettel ziehst du denn jetzt?
Also in dem Fall ziehe ich jetzt das Programmheft oder den Spielplan für Januar 1999 heraus. Das ist wirklich auch ein Stück, was ich unter der großen Bühne und am Publikumsraum gefunden habe.
Also du bekommst ja Sachen von Menschen geschenkt oder das Kulturquartier Schauspielhaus bekommt diese Sachen geschenkt.
Ja, also die Sachen sind bei uns schon eingegangen, da war ich noch nicht mal mit. Ja. Mit an Bord. Also die haben wir jetzt beim Sanieren halt einfach dann erstmal alle auf den Tisch gehabt, ja. So weil die halt verteilt waren in irgendwelchen Regalen oder auch ausgelegt haben. Und jetzt haben wir halt mal die Chance, uns mal einfach zu sortieren. Wir konnten 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre halt verschiedene Programmhefte einfach schon mal ablegen. Und darüber hinaus gibt es noch Tickets und ganz viele andere Artefakte. Aber für uns sind hier immer eigentlich die ganzen Programmhefte wichtig, weil sie so viel erzählen können.
Genau, wie genau. War. Ja, ja.
Genau, 1999, Spielplan Januar 99. Ist halt diese klassische Leporello-Ausklapp-Format, wahrscheinlich ausgehend Grundformat A7 oder A6. Dann hat man hinten drauf dann einen kalendarischen Ablauf, was so im Monat läuft, mit ein bisschen Werbung. Auch das ist immer aufschlussreich aus heutiger Sicht, weil damals gab es auch schon die Thüringer Energie AG. Was ist das? Das ist Werbung für die Andreasstraße 29, das Ariadne. Griechisch mal anders. Eines Tages werden Sie abends ausgehen und feststellen, wie gut es bei uns schmeckt. Ja, der Tag wird noch kommen, wahrscheinlich. Genau. Charakteristisch ist hier, dass es dann für die Inszenierung im Monat eine Kurzbeschreibung gibt. Das war in dem Monat der Nussknacker, Enigma, Peer Gynt und Jubilare auf und hinter der Bühne werden abgebildet und gewürdigt und
genau, Ballett, dann Schauspiel und Schauspiel.
Genau.
Du sagtest ja, dass es um diesen Januar 99 schon die Besonderheit war, dass das Opernhaus, also das alte Opernhaus, dicht war.
Genau, 1998 wurde die alte Oper geschlossen und dann war ja das Motto, alles alles Theater im Schauspielhaus. Und dann wurden halt sozusagen alle Inszenierungen eigentlich im Klostergang durchgeführt. Und das waren dann halt wirklich sehr viele Sachen, eigentlich fast täglich. Aber auch mobile Produktionen gab es im Januar. Geschichte eines Schrankes, das fand dann, der Ort ist nicht klar, wo das war. Es wurde im Kaisersaal das Neujahrskonzert abgehalten, im Auditorium Maximum der PH, also sprich der Uni, gab es ein Symphoniekonzert. Die Premiere im Monat war Peer Gynt im Galerie am Fischmarkt, was auch immer, das ist wahrscheinlich die Kunsthalle. Heute im Rathausfestsaal gab es Angebote, also man merkt halt, wie damals das Theater auch viel mehr in der Stadt unterwegs war.
Aber wahrscheinlich auch notgedrungen, weil dies aus allen Nähten platzte, das Schauspielhaus.
Ja, mit ganz gewiss, den ganzen Sparten, ja. Manchmal ist ja die Not halt auch die Tugend.
Das ist richtig.
Und sie waren auch anscheinend im Theater im Schlossgarten in Arnstadt, da bin ich jetzt letzte Woche dran vorbeigelaufen, auch sehr spannend. Bracksaal der Staatskanzlei gab es dann ein Sonntagskonzert, also man merkte halt, dass sich halt das mehr in andere Veranstaltungsräume, vor allem mit der kleinen Bühne und Angebote, die dort gelaufen sind, halt ausgeweitet haben. Ansonsten war halt alles von Jugendkonzert, Mein Kampf, Kiss Me Kate, also alle möglichen Inszenierungen auf der großen Bühne angesiedelt. Und was für mich noch spannend einfach ist, so wie halt auch umgegangen wurde mit den Mitarbeitenden, die wurden halt auch gewürdigt auf und hinter der Bühne. Und ich würde jetzt einfach mal exemplarisch einfach zwei Leute vorlesen, weil wir haben, es gibt immer ein Porträtfoto und dazu einen kleinen Einführungstext. Und ich würde jetzt einfach einmal Ingrid Schmidt, Schneiderin, vorlesen. In der PGH Format Kleidung hat die gebürtige Erfurterin ihre zweijährige Berufsausbildung erhalten. Von dort ging sie direkt ans Theater in die Herrengewandmeisterei. Hier schneidet sie seit 20 Jahren Kostüme für alle Sparten des Hauses. Ihre erste Arbeit war der Bettelstudent. Und das war 1999 ihr 20-jähriges Jubiläum. Dann haben wir noch Diana Julia Tompa, Tänzerin, Requisiteuse. 1978 kam sie nach ihrem Studium an der Ballettschule in Cluj, Rumänien in die DDR und nach erfolgreichem Vortanzen in das hiesige Ballettensemble. Ihre erste Partie übernahm sie in Ein Sommernachtstraum, Abraxas, die Westside Story und der Ballettabend 88 gehören zu ihren liebsten Erinnerungen. 1995 wechselte Diana Julia Tompa nach 17 Jahren Tanz in die Requisite. Dann wird noch Konrad Giese, der Chefmaskenbilder, vorgestellt und Isolde Turner oder Toner wahrscheinlich als Schneiderin. Und so hat sich dann 1999 so ein Programm halt auch zusammengesetzt. Man hat eine Übersicht gehabt, eine Einführung zu den neuen Stücken. Die Mitarbeiter wurden gewürdigt und besprochen und vorgestellt. Und es war eigentlich eine ganz runde Sache. Und spannend ist vor allem das Cover. Jedenfalls auf dem ersten Blick könnte man denken, dass Klaus Kinski dort abgebildet ist.
Genau.
Und auch die Pose erinnert dann sehr stark an Agere, Zorn der Götter.
Und für mich war es interessant, einfach diese Karriere einer Balletttänzerin, weil die natürlich durch diese wahnsinnige körperliche Anstrengung irgendwann mal, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach ausgelutscht sind. Dass die dann praktisch vom Theater eine Alternative geboten bekommen. Man kann ja dann auch Ballettlehrerin oder Ballettlehrer werden, wenn man dann immer so ganz vorne mit dabei sein kann und die ganzen Bewegungen beherrscht. Das ist, finde ich extrem interessant, diese Information hier.
Auch da wäre natürlich idealerweise es schön, die Person vielleicht selber nochmal irgendwann später zu fragen, woran es wirklich lag. Aber es ist eine mögliche These, weil Talent, Tanz und Ballett ist wirklich sehr ist intensiv. Ist
körperlich anstrengend, ja.
Ganz klar.
Das war Folge 11 von den Kulturfragmenten. Diesmal ging es um ein Programmheft von vor knapp schon fast 27 Jahren, müsste es schon her sein, also schon etwas älter. Wir machen jetzt weiter mit Musik und danach kommt mein Interview mit der neuen Generation. Aber du hast erstmal ein bisschen Musik für uns rausgesucht.
Genau, wir hören eins meiner Lieblingslieder aus dem Eurovision Song Contest von 2020. Daddy Freya, Think About Things.
Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so.
I just hope you enjoy our company. It's been some time. time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but be the way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen.
In letzter Zeit häufen sich die Proteste, sei es gegen die Wehrpflicht der Schüler oder gegen Klimaproteste. Und einer dieser Proteste fand am 23. Februar in Berlin und Frankfurt, Köln und anderen Städten statt. Und dafür war die neue Generation, die Nachfolgeorganisation der letzten Generation zuständig. Und dafür habe ich mir jemanden von der neuen Generation eingeladen, und zwar Theodor Schnarr. Vielen Dank für die Zeit, dass du dich genommen hast.
Ja, hallo, und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Am 23. Februar habt ihr eine Protestveranstaltung gemacht, vor allen Dingen in Berlin. Ich habe auch gesehen, Pellworm unter der Aufschrift "Wir rasen in den Faschismus, Hashtag Märzmafia". Was war denn das Anliegen oder das Ziel dieses Protestes?
Das Ziel des Protestes, würde ich sagen, war genau darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Rasen in den Faschismus nicht einzig und allein aus einer Partei kommt, die sich AfD nennt, sondern dass die Gründe, warum Autokratien oder autokratische Tendenzen wieder so stark sind, durchaus auch darin liegen, wie kaputt unser politisches System ist. Und dass es eben gerade diejenigen sind, die aktuell Politik ganz aktiv machen, die dazu beitragen, wie zum Beispiel eben die Merz-Mafia, was wir als Begriff geprägt haben, für Verstrickungen von Politik zu überreichen und zu eben überreichen und zu einflussreichen Firmen.
Da habt ihr ja auch, ihr habt das ja nur also quasi als Auftakttreffen oder als Auftaktprotest gemacht für die Mitte April stattfindenden sogenannten Revolution Days mit dem Parlament der Menschen. Was versteht ihr denn unter diesen Revolution Days und dem Parlament der Menschen, welches so mal so ein bisschen zusammengefasst fragen kann?
Also das Parlament der Menschen ist erstmal eine Form, die wir aufgesetzt haben, um Demokratie wieder stärker erlebbar zu machen. Also gesellschaftlich sind wir ja total darauf fokussiert, dass Demokratie immer Wahlen heißt. Aber das stimmt einfach nicht. Wahlen sind eine Methode der Demokratieausübung und eine, die aktuell in meinen Augen sehr problematisch ist, in der Art und Weise, wie unser System, ich sag mal, gehackt ist einfach von Überreichen, die eben ihre Kontakte direkt in die Parteien einerseits und auch in große Medienhäuser, wie zum Beispiel die Springer Presse andererseits eben haben. Und im Parlament der Menschen üben wir halt uns in dieser Form von gelosten Räten. Das heißt, es kommen Menschen, die einen ganz normalen Alltag haben, zusammen und diskutieren über politische Themen. Und das ist eben eine Form von Demokratie, von der wir überzeugt sind, dass sie uns in den Krisenzeiten, in denen wir sind, eben einfach sehr, sehr gute Lösungen geben kann. Das heißt, die ganze neue Generation ist eigentlich... Oder die ganze Idee von uns ist eigentlich dieser Erzählung, dass alles immer schlechter wird, dass sozusagen dieser Abstieg in den Faschismus unausweichlich sei, dass es einfach nicht stimmt, sondern dass wir das einfach als Menschen und als Gesellschaft deutlich besser können. Und die Revolution Days knüpfen dann am Ende immer an dieses Parlament der Menschen, was eben gelost ist. Und die Revolution Days sind eben offen für alle, die irgendwie interessiert sind, mitzumachen, sich zu informieren oder selbst irgendwie aktiv zu werden. Das heißt, es sind Tage, in denen wir uns weiterbilden, in denen wir Gemeinschaft leben wollen und in denen es sicherlich auch den einen oder anderen Protest gibt.
Kann ich dann, also nachgefragt, die Form der Zufälligkeit, ist das dann, wie genau, wer entscheidet dann über den, oder welchen Modus der Zufälligkeit, wie wird da entschieden, wer in das Parlament reinkommt, oder ist das wirklich quasi eine Lostrommel und alle werfen ihren Namen ein und es wird ausgewählt anhand der Sitze, wer reinkommt, oder ist das dann eine Statistik mit anhand der Bevölkerungsverteilung mit akademischen Abschlüssen, Alter, Geschlecht, Herkunft, oder ist das wirklich eine reine Zufälligkeit?
Genau, das ist statistisch, also es ist quasi gestaffelt ausgelost, so heißt es dann, glaube ich. Vielen Dank für die Nachfrage. Super wichtig, das klar zu machen. Es geht tatsächlich darum, so eine Art Mini-Deutschland oder sagen wir, wenn es für eine Stadt ist, eine Art Mini-Erfurt oder so zu schaffen. Also genau danach zu schauen, wie ist die Zusammensetzung unserer Gesellschaft eigentlich und wie kriegen wir die möglichst gut in einem kleinen Rahmen tatsächlich repräsentiert. Und jetzt, wenn das, sage ich mal, sehr offiziell, also weiß nicht, vom Land beispielsweise organisiert werden würde, dann kann da eben sehr gut gegangen werden über das Melderegister beispielsweise. Und dann können Leute da eben proaktiv angeschrieben werden. Sie sind ausgelost worden, haben sie Lust daran teilzunehmen? Oder genau. Und dann wird eben geguckt, wer meldet sich zurück und wo muss sozusagen müssen weiter Menschen angeschrieben werden, um zu schauen, dass wir eben dieses Ideal von einer perfekten Repräsentierung, eben was genau das angeht, was du beschrieben hast, also Alter, Bildungshintergrund, Migrationshintergrund gegebenenfalls, Geschlecht und so weiter, dass das repräsentiert wird, dass das eben gut abgebildet werden kann. Und genau, das ist für uns als Bewegung eine Herausforderung, weil wir eben nicht einfach aufs Melderegister zugreifen können. Und für uns ist es dann halt so, dass wir das in den letzten Malen, wenn wir dieses Parlament der Menschen aufgesetzt haben, dass wir dann vor allem übers Internet gegangen sind. Und was wir jetzt aber weitermachen wollen, weil uns natürlich selber klar ist, dass wir damit nicht alle Leute irgendwie erreichen können, ist, dass wir an Haustüren tatsächlich gehen und Leute einfach im direkten Gespräch einladen, daran teilzunehmen. Und ich glaube, nach dem, was ich so mitbekommen habe, auf lokaler Ebene funktioniert das schon ziemlich gut. Und jetzt testen wir das natürlich irgendwie auch mal für die bundesweite Ebene. Und das ist eine Herausforderung, aber Herausforderungen sind ja auch was Schönes.
Und ist das Ziel dieses Parlament der Menschen, Demokratie für den einfachen Bürger erfahrbar zu machen? Oder sind dann auch quasi ergebnisorientiert, dass dann nicht nur Erfahrbarmachung wird, sondern auch ein tatsächliches Ergebnis hintenbei rumkommt?
Ja, also beides. Genau, es geht eben einerseits darum, genau dieses Erleben hinzukriegen und vor allem auch eben diese Form der Demokratie mitzukriegen. Und ich bin witzigerweise selber mal ausgelost worden in Greifswald, wo ich bis vor kurzem noch gelebt habe, für so ein, also bei uns hieß das dann Zukunftsrat. Und das war total abgefahren, weil ich so ein bisschen, also ich kenne die Theorie hinter dieser Form von Demokratie, ne, und fand das irgendwie ganz faszinierend immer. Und dann aber Teil davon zu sein und wirklich zu merken, wie Menschen, die sich sonst wahrscheinlich einfach nie begegnet wären oder auch nie miteinander gesprochen hatten, anfangen, respektvoll miteinander zu sprechen und tatsächlich auch die Perspektiven der anderen Person kennenzulernen. Das ist schon ein sehr, sehr magisches Erlebnis gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, tut mir leid. Genau, also Punkt 1, die Erlebbarkeit und Punkt 2 natürlich aber schon auch am Ende ein Ergebnis zu haben. Und dann kommt so ein bisschen auch langsam der Knackpunkt, was wieder das Konzept von der neuen Generation eigentlich ist, dass wir ja wir als Gesellschaft hatten ja schon eine ganze Menge so BürgerInnenräte in Deutschland gehabt, die teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben, die dann aber irgendwie in Schubladen verschwunden sind oder irgendwie nicht präsent gewesen sind. Und das, was wir als Bewegung machen wollen, ist eben das Ergebnis von solchen Räten oder in unserem Fall meinetwegen dann das Parlament der Menschen dass wir das mit einem Protest verknüpfen wollen. Weil was wir als letzte Generation ja gut konnten, war ja Aufmerksamkeit schaffen. Genau, und dementsprechend ist sozusagen, verknüpfen wir das mit dieser Kompetenz, die wir ja eh schon hatten, und wollen darüber eben eine Form schaffen, in der wir das, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die neue Generation wächst und wir schaffen das irgendwie wieder eine große Bewegung zu werden, dann hätten wir eine Möglichkeit zu sagen, so, wir haben hier ein gutes repräsentatives Gremium, die haben Folgendes erarbeitet, und dann verbinden wir das mit einem Protest, um das eben auch einzufordern.
Wenn wir jetzt global sehen, gibt es ja immer wieder von staatlicher Seite aus Repressionsmaßnahmen gegen zivile gesellschaftliche Organisationen, die sich für Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit in diesen Formen einsetzen. Da gibt es ja vor allen Dingen auch den Bericht der Sonderberichterstatterin der UN, der sich staatliches Vorgehen gegen zivile Organisationen angesehen hat und vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch in England harte gesellschaftliche Maßnahmen des Staates gegen zivile Organisationen gesehen hat. Wie wollt ihr sicher gehen, dass euer Protest nicht nur stattfindet, sondern dass dann auch wirklich praktisch in der politischen Umsetzung was daraus passiert und es nicht einfach nur auf der Straße stattfindet und in den Medien dann darüber berichtet wird? Wie wollt ihr sicher gehen, dass da auch noch materiell was bei rumkommt?
Also erstmal glaube ich, es ist super wichtig, das nochmal festzustellen, dass das passiert. Ja, also dass Gruppen wie damals halt die letzte Generation oder auch andere Gruppen wirklich massiv, also teilweise auch überwacht werden von dem Staat Deutschland. Also Amnesty International hat uns ja, oder hat ja Deutschland auch herabgestuft, was die Versammlungsfreiheit angeht, eben weil wir als letzte Generation beispielsweise auch immer so heftig mit Schmerzgriffen und anderen Formen der Repression halt konfrontiert waren. Und ich finde, das ist ja super gruselig. Ja, also ich weiß, dass viele von uns immer so auf die AfD fokussiert sind oder viele AkteurInnen, die gerade sehr, sehr politisch aktiv sind. Aber diese Einschränkung von Versammlungsfreiheit, die Überwachung von zivilen AkteurInnen, die sich also für einen objektiv feststellbar altruistisches Thema einsetzen, so, das passiert jetzt schon. So, wir sind schon da. Und das ist also ganz, ganz kritisch. Und ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl auch. Und dann auf die Frage, wie wollen wir das sicherstellen? Hier bin ich, also das ist so eine, glaube ich, mittlerweile fast auch ein tiefes Gefühl und eine tiefe Überzeugung von mir geworden, was aber auch darauf gründet, was eben aus der Literatur bekannt ist, dass das eben gerade die Stärke von gewaltfreiem Protest ist, wenn sie auf oder wenn dieser Protest auf ein unterdrückendes System trifft, dass es eben diese Ungerechtigkeit, die existiert, sehr, sehr deutlich macht. Und daraus entsteht dann die Möglichkeit, dass eben mehr Menschen sich engagieren, dass mehr Menschen selbst eine Veränderung einfordern. Und was meines Erachtens irgendwie häufig fehlt aktuell, wenn ich mich mit Menschen auch unterhalte, im Privaten, ist irgendwie eine Vision, wie die Zukunft besser oder halt zumindest nicht komplett schlimm werden kann. Ja, also als letzte Generation haben wir das, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht. Diejenigen, die sich kümmern müssen, kümmern sich nicht. Und wir rasen hier in die größte vorstellbare Katastrophe. Und wir haben nicht so viel darüber gesprochen, okay, aber wie geht's anders? Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen einfach resigniert sind aktuell. Und als neue Generation ist es eben, sind wir ja mit, wenn wir in die Proteste gehen, dann sagen wir nicht nur, ey Leute, das sieht alles hier richtig schlecht aus, sondern wir sagen auch, es gibt eben eine Möglichkeit, wie wir als Gesellschaft uns den Herausforderungen stellen können, die auf uns zukommen. Und so sieht sie aus. Und die ist, weiß nicht, die ist toll und die ist cool. Und damit schaffen wir es, als Gesellschaft uns zu befreien, was ist von Lobby-Einflüssen, von dem Einfluss von Überreichen etc. Genau, also wieder diese wirklich auch dieser Fokus auf diese Vision und auf eine Erzählung, die eben zeigt, okay, die Zukunft wird herausfordernd, also das ist einfach so, aber wir können Systeme schaffen, in der wir diese Herausforderung annehmen können.
Du hast ja eingangs, als es um den Protest am 23. Februar ging, schon eine gewisse Form von Kritik an der jetzigen Regierung, an der jetzigen Demokratie gemacht. Was sind denn eure konkreten Kritikpunkte an der Demokratie, wie sie jetzt in Deutschland zurzeit gelebt wird?
Also unser politisches System scheint ja einfach gehackt zu sein. Ja, also, und das Absurde ist, gerade jetzt die aktuelle Bundesregierung versteckt es ja nicht mal mehr. Also, und deswegen fällt es, glaube ich, auch so leicht, von der Merz-Mafia zu reden, dass einfach die Lobbyistinnen direkt in die Ministerinposten gesetzt worden sind. Also, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal eine Woche hatte, ohne dass ich die nächste, in meinen Augen, Skandalmeldung über Katharina Reiche gelesen habe. Und das ist ja, und das überrascht ja eigentlich nicht mal mehr. So, dass diejenigen, die irgendwie gerade aktiv in der Politik sind, eigentlich in der Politik sind, um Geschäfte zu machen. Und jetzt haben wir, das war dann ja auch schon in der Diskussion ums Heizungsgesetz damals, hatte man das ja auch ganz gut gesehen. Da ist dann ja auch ganz deutlich geworden, wie beispielsweise fossile Konzerne eben ihren Einfluss nutzen, einerseits über die Parteien direkt, dann natürlich vor allem CDU und FDP, aber auch die SPD hat ja durchaus eine Menge gute Kontakte Richtung Fossilindustrie. Einerseits, also hat direkte Kontakte in die Politik, in die Parteien nutzt, um ihre Interessen durchzubringen, und andererseits damals noch im Aufsichtsrat von der Springer-Presse saß. Das heißt, die Fossilindustrie konnte quasi auf politischer Ebene, also auf parlamentpolitischer Ebene Einfluss nehmen und gleichzeitig auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, indem sie eben über die Medien direkt auf die Meinungsbildung Einfluss nimmt. Und das ist der Punkt, wo wir einfach als System gehackt sind. Und noch weiter geht es jetzt natürlich, wenn wir uns anschauen, wer hält die, oder wem gehört Social Media, wem gehört KI und sowas. Also welchen Leuten gehören die Medien, über die Menschen sich bilden oder wo sie gegebenenfalls sogar in irgendwelchen Rabbit Holes und Bubbles und sonst was versinken? Und welche Interessen verfolgen die? Das heißt, diese ganze Informationsaufnahme, die wir als Gesellschaft haben, die ist gehackt von denen, die jetzt schon am meisten haben und davon eben nichts abgeben wollen, sondern eigentlich viel mehr, noch viel mehr daraus kriegen wollen. Und das ist ziemlich gruselig, wie ich finde.
Du hast ja auch eben die positive Vision, die die neue Generation verbreiten will, angesprochen. Wie sieht die denn konkret aus, wenn ihr jetzt die Leute überzeugen wollt, bei euch mitzumachen oder vielleicht beim Parlament der Menschen mitzumachen? Wie stellt ihr euch oder stellt ihr Leuten vor, die vielleicht interessiert sind, wie eine ideale oder eine Vision der Zukunft aussehen könnte, die nach eurem die nach euren Idealen geschaffen werden könnte?
Ich glaube, das Schöne an dieser ganzen Radgeschichte ist, dass es dann nicht um meine persönlichen Ideale geht, sondern eigentlich um die wir als Menschen teilen. Also menschliche Würde. So, einfach jetzt mal als Grundpunkt vielleicht zu nehmen. Und das Faszinierende an diesen Räten ist einfach, dass sie eigentlich das Beste in uns hervorbringen, indem wir eben in der Lage, also wenn sie natürlich gut organisiert sind, das heißt, wenn Menschen gut informiert werden und wenn sie dann auch gut miteinander sprechen können und jede Person zu Wort kommt. Und dann ist da halt einfach die Möglichkeit, dass Menschen faktenbasiert Entscheidungen treffen können, die eben so viele Perspektiven wie möglich mit einbringen können. Und das ist so ein Stück weit die Vision. Die Vision ist, also ich weiß, dass das für manche unvorstellbar klingt, aber dass wir eine Politik haben könnten, die eben sich nicht anfühlt, als müssten wir jedes Mal das kleinste Übel irgendwie wählen, als hätten wir das Gefühl, dass diejenigen, die entscheiden, sich sowieso nicht für uns interessieren, sondern dass Politik irgendwie eine gemeinsame Aufgabe ist, wo wir aber auch in der Lage sind, tatsächlich gute Lösungen zu finden, die eben tatsächlich für alle irgendwie machbar und umsetzbar sind.
Jetzt ist ja wieder.
Und warum sollte man bei uns mitmachen? Also für mich ist dieses Engagement eins, was mich am Laufen hält. So, wenn ich mir einfach nur angucke, was in der Welt passiert, dann möchte ich mich, glaube ich, am liebsten verkriechen und alles versuchen auszublenden, und das kann ich aber eigentlich nicht. Und was ich aber irgendwie kann und was ich machen will, ist an einer Veränderung, an einer positiven Veränderung mitzuarbeiten. Und das ist das, was bei uns geht. Und das kann jede Person eben nach ihrem ganz eigenen Kompass machen. Wie viel möchte ich machen? Wie intensiv möchte ich in Protesten dabei sein? Wie intensiv möchte ich vielleicht einfach nur in der organisatorischen Arbeit dabei sein? Da ist eigentlich für jede Person Platz.
Worauf müsst ihr denn achten als sozialökologische Bewegung, damit ihr nicht vielleicht so unterbewusste Ungerechtigkeiten oder systemische Ungerechtigkeiten, die nun mal vorhanden sind, nicht unbewusst übernehmt und sie dann repliziert? Einfach zu sagen, dass ihr nicht aus Versehen aufgrund der sozialen Lage, in dem wir nun mal sind, diese Ungerechtigkeiten fortschreibt. Worauf müsst ihr da achten?
Ja. Super wichtige Frage und super große Herausforderung, glaube ich, für jede Bewegung. Ich glaube, das sind die ganzen Punkte, wo wir strukturell mit konfrontiert sind als Gesellschaft. Also ne, an Dinge, die wir wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, die wir gerade als vornehmlich weiße Menschen, die wir in der Bewegung sind, wahrscheinlich auch also irgendwo gelehrt oder weiß nicht, also strukturell gelernt haben, ne? Also, und das sind dann sicher also Punkte wie Sexismus und Rassismus und eben weitere, also all die Punkte, die eben gegen die eigentlich wirklich umgesetzte Würde aller Menschen sprechen. Und klar, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen und der wir eben versuchen, über verschiedene Konzepte, die es so gibt, oder über diese verschiedenen Konzepte, die es so gibt, wie, also wir haben zum Beispiel einen Frauenaustauschkreis und ähnliches, dass wir uns, ja, dass wir da an uns arbeiten und halt auch wirklich diese Vision von einer Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, dass wir die auch schon in unserem Umgang umsetzen können.
Ihr habt ja auch als Ziel oder als eine Basis, auf der ihr agiert, auf eurer Website draufstehen, dass ihr eine Gesellschaft und vor allem auch ein Wirtschaftssystem wollt, in dem die Natur und die Menschen mit Würde und nachhaltig behandelt werden. Da ist mir nur aufgefallen, dass das Wort Kapitalismus nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Warum erwähnt ihr das nicht als explizites Wirtschaftssystem, das nun mal auf Großteil des Globus vorhanden ist und dominierend ist?
Ja, sehr gute Frage. ich kann dir das nicht im Detail sagen, warum das dann so nicht auf der Webseite steht. Ich denke, dass wenn du Kapitalismus sagst, dann gehen ganz, ganz viele Schubladen auf bei Leuten. Und dann gehen ganz viele Schubladen auf, die dann als nächstes sagen Kommunismus. Und dann gehen die nächsten Schubladen auf, die sagen Sowjetunion und. Und das ist, also wenn wir Kapitalismus als dieses, also ne, als das Wirtschaftssystem sehen, was offensichtlich zerstörerisch ist und also uns als Gesellschaft und gegebenenfalls als Zivilisation, dann lässt sich das sicherlich so feststellen. Die Frage ist aber mal, wie kommunizierst du und wie verhinderst du, dass einfach alle wieder in ihre Schubladen fallen? Und dafür kann es, würde ich einfach mal sagen, ganz gut sein, dieses Wort erstmal auszusparen und einfach unabhängig von so einem Label zu sagen, so wie es ist, funktioniert es offensichtlich nicht. So wie es ist, rennen wir in die schlimmste vorstellbare Katastrophe und wir müssen was anderes schaffen, wir müssen was anderes finden. Und wie das dieses andere dann am Ende heißt, ist für diesen Prozess, für diese Diskussion erstmal nicht super relevant in meinen Augen.
Dann gehen wir mal weg vom konkreten Namen, sondern erstmal die Beschäftigung, auf welchen Grundlagen ein solches System bestehen soll. Da habt ihr ja auch schon einige Punkte wie Erhalt der Umwelt, Respekt vor menschlichem Miteinander. Könntest du ein bisschen für die Zuhörenden ein bisschen näher ins Detail gehen, wo ihr bislang euren so einen allgemeinen Konsens habt, worauf ihr euch begründen würdet?
Ein allgemeiner Konsens?
Den ihr bis jetzt quasi auf eurer Website zum Beispiel
festgeschrieben habt. Also protestmäßig oder?
Für euren quasi als Zukunftskonzept.
Achso, ich. Und da findest du die Aussage, wir wollen Würde vor Mensch und Natur nicht konkret genug?
Das ist jetzt erstmal ein recht offener Begriff, den können wir jetzt ein bisschen mehr mit Leben füllen, den so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was ihr euch darunter vorstellt.
Voll gerne. Okay, da muss ich, glaube ich, kurz, da habe ich keine knackig jetzt einen Satzantwort drauf. Aber ich denke, wo sich sowas beispielsweise findet, würde aller Menschen und darüber hinaus Natur bzw. unserer Lebensgrundlagen, ist wieder in so einem gelosten Rat. Wenn der funktioniert, also wenn das auch mit der Auslosung und so weiter gut funktioniert, kommen wir an den Punkt, wo Menschen sich begegnen, die vorher vielleicht sogar heftigste Vorurteile gegeneinander hatten. Und dann kommen wir an den Punkt, wir kennen es immer aus so vielen Erzählungen auch, dass wenn Leute sich irgendwie erstmal kennengelernt haben, dass sie dann in der Lage waren, Vorurteile abzubauen beispielsweise. Und eben wieder eine Form von Würde und Respekt füreinander zu finden. Und das ist das, was diese Räte halt auch schaffen können. So dieser eine Punkt, okay, ja, da haben wir eine gute Repräsentation, mit der wir gute Lösungen finden, weil eben alle oder VertreterInnen aus den verschiedensten Ecken unserer Gesellschaft ihre Perspektive einbringen konnten. Das ist das eine, aber das andere ist auch wirklich, sich als Gesellschaft wieder kennenzulernen, rauszukommen aus irgendwelchen Social-Media-Bubbles und sonst was, sondern tatsächlich die Menschen eben kennenzulernen. Und wenn das eben, wie gesagt, gut gelingt, gut informiert und dann noch in einer guten Moderation, dass jeder Mensch eben gleichermaßen zu Wort kommen kann, dann findet sich da auch genau dafür irgendwie auch wieder eine schöne Lösung. Dass wir eben genau dahin kommen, dass Menschen wieder diesen gegenseitigen Respekt lernen und aufbringen.
Und für Leute, die sich vielleicht jetzt zugehört haben und interessiert daran werden, vielleicht erstmal sich näher zu informieren bei euch oder vielleicht mitzumachen, wo könnten die denn bei euch nähere Informationen oder nähere Anlaufstellen finden, um sich da näher zu informieren?
Also die Webseite ist ein erster Start. Ansonsten sind wir auf Social-Media-Plattformen aktiv. Aus dem Bauch heraus fahren wir da Instagram und Blue Sky ein. Das sind Möglichkeiten. Und ansonsten, also was ich persönlich immer am besten finde, ist irgendwie zu schauen, sind irgendwie Leute, die da aktiv sind bei mir in der Nähe und kann ich einfach persönlich mit denen sprechen. Das ist, also ich finde das immer am schönsten. Genau. Und im Zweifelsfall einfach eine Mail an uns schreiben und dann gibt es eine liebe Mail zurück.
Das war für uns im Interview Theodor Schnafe, 9 Generation. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir machen jetzt weiter mit quasi klassischer Rockmusik aus dem Jahr 1969, Bad Moon Rising von Creedence Clearwater Revival oder CCR, wie man es auch gerne abkürzt.
Genau, und danach kommen wir zum letzten Mini-Interview mit Uwe, einem Streikenden von der EFAG.
Don't go.
dritter Streik des Jahres und Tag 3 des Streiks. Wie ist die Stimmung gerade?
Ja, die Stimmung ist schon ganz gut. Natürlich macht uns zu schaffen, dass durch den Notfahrplan natürlich die Streikwucht schon ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ich denke schon, unter denjenigen, die sich am Streik beteiligten, ist nach wie vor die Geschlossenheit da. Es ist nach wie vor der Kampfeswille da. Und es ist nach wie vor der Mut da, das durchzusetzen, was wir fordern. Zumindest die Minimalforderungen.
Sie haben gerade den Notfallplan angesprochen. Finden Sie das nicht gut, dass er benutzt wird?
Also ich will es mal so sagen. Streik in Bereichen wie Müllabfuhr oder im ÖPNV bedeuten immer für Menschen eine Belastung, ja, und einen Nachteil. Das verstehe ich voll. Ich habe es ja auch schon gesagt, wenn ich Straßenbahn fahre und es in der Stadt eine Demonstration ist, ich habe 2 Stunden Feierabend, bin ich nicht glücklich darüber. Aber ich stelle eben das Demonstrationsrecht nicht in Frage. Das ist für mich extrem wichtig. Wenn Sie Demokrat sein wollen, müssen Sie das akzeptieren. Und ich finde, Fahrgäste sollten nicht nur darauf schauen, dass sie jetzt irgendwas umplanen müssen, sondern sie sollten sich auch sagen, okay, das ist das Recht der Beschäftigten. Ich muss da jetzt keine Jubelsprünge machen, aber ich muss sagen, wenn die der Meinung sind, dass ihre Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass sie diesen Streik führen müssen, dann sollen sie diesen Streik führen. Deswegen fehlt da ein bisschen mein Verständnis, weil ich immer sage, ich bin in der Diktatur groß geworden. Ich bin im Jahrgang 1964, ich habe die DDR erlebt, der immer sagt, Demokratie kann an vielen Stellen schmerzhaft sein. Aber wenn sie keine Demokratie haben, viel Spaß.
Was wünschen Sie sich denn konkret von der Politik und von den Verhandlungen?
Also von der Politik verlange ich auf alle Fälle, dass sie einfach mal das umsetzen, was sie sich selber auf die Fahnen geschrieben haben. Nicht wir als Beschäftigte haben ja die Agenda Mobilwende ins Leben gerufen. Das wollte die Politik zu Recht auch. Ja, wir müssen drauf achten, Klimawandel. Und der größte, sage ich mal, Beitrag zum Klimawandel ist nun mal ein Beschäftigter im ÖPNV, der mit der Straßenbahn fährt. Was ich an CO2 einspare in einer einzigen Schicht, das ist enorm. Ja, auch wenn sie selber gar nicht so von der Einstellung her Klimaschützer sind, sie sind es automatisch als Straßenbahnfahrer, ob sie es wollen oder nicht. Und deswegen sage ich, die Politik muss einfach die Finanzmittel bereitstellen. Und wir sehen ja, wie das geht. Damals in der Bankenkrise, wie schnell hat man eine 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Banken zu retten. Dann haben wir jetzt die sogenannte Wende gehabt beim Militär, wo 100 Milliarden zur Verfügung gestellt wurden. Gelder, die ja vorher auch nicht da waren. Warum macht man nicht einfach mal ein Hashtag Sondervermögen, Verkehrswende, packt dort 50 Milliarden rein. Da können Sie jeden Verkehrsbetrieb in Deutschland auf die Beine stellen.
Der ÖPNV hält natürlich auch eine Stadt am Leben. Ist der Lebensfluss einer Stadt. Mobilität ist heutzutage alles. Was behalten Sie denn von der Berichterstattung momentan im Kopf?
Ja, also von der Berichterstattung ist ein bisschen geteilt. Ich finde, es müsste mehr Wert drauf gelegt werden, dass in der Berichterstattung eben auch den Menschen, die die Zeitung lesen oder die das Fernsehen schauen, nahegelegt wird, wie wichtig dieser ÖPNV ist. Das ist Alltag geworden für die Menschen. Ja, sie gehen mit ihrer Freundin zu einer Party, trinken was, jetzt müssen sie ihr Auto stehen lassen. Aber die Straßenbahn bringt sie pünktlich nach Hause. Sie haben sogar einen Anschluss auf dem Anger, wenn sie in eine andere Richtung wollen. Das ist Alltag geworden. Das setzen sie voraus. Das sagen, das ist für mich selbstverständlich. Und das ist es eben nicht. Ja, da sind Kollegen, die diese Leistung erbringen müssen. Sie haben es ja gehört, wir haben auch wirklich in dem Bereich schlechte Arbeitsbedingungen, was Ruhezeiten zwischen 2 Schichten bedeutet. Wenn ich zum Beispiel geteilten Dienst habe und habe 18 Uhr Feierabend, müsste ich theoretisch um 3 Uhr früh schon wieder anfangen. Also das ist die minimale Zeit, die mir der Arbeitgeber geben muss. Ja, wenn der Arbeitgeber sagt, du musst 3.40 Uhr früh wieder ausrücken, muss ich, sagen wir, ich bin 19 Uhr zu Hause, bin 19.30 Uhr im Bett, muss ich um 2 schon wieder aufstehen. Und das sehen Leute nicht. Ja, die sehen nur, die Bahn fährt in Erfurt auch ziemlich lange. Wir fahren hier fast rund um die Uhr. Das gibt's auch nicht überall. Ja, 1 Uhr noch auf der Kreuzung auf dem Anger mit einer Straßenbahn zu fahren, da suchen sie mal eine Stadt. Ja, Erfurt ist da auch sehr straßenbahnaffin, muss ich sagen. Also ich finde, die Berichterstattung sollte mehr Respekt und mehr Wertschätzung den Leuten gegenüber zeigen in ihren Artikeln, diese Daseinsvorsorge am Leben halten.
Wie geht es nun weiter?
Also wir haben jetzt dann die nächste Verhandlungsrunde. Da wollen wir mal schauen, inwieweit sich die Arbeitgeber bewegen, was unsere Forderung betrifft. Ich sage aber auch dazu, es ist eine Verhandlung. Ja, da müssen beide irgendwo einen Kompromiss finden. Das ist ansonsten gäbe es keine Wand. Da kommt der eine mit seinen Bedingungen, wir mit unseren und das war's. Das geht ja nicht. Also es muss irgendwo in der Mitte, muss es sich treffen. Und wir haben ja gesagt, und das verstehen wir auch nicht, diese 35-Stunden-Woche, die immer so hochgehalten wird, wir wollen die ja nicht von heute auf morgen. Wir haben den Arbeitgebern ein Zeitfenster angeboten. Ich habe gesagt, lasst uns einsteigen. Fangen wir, was weiß ich, mit 37 Stunden an. Ja? Und in 2 Jahren reden wir mal über eine 36, aber lasst uns den Korridor öffnen. Ja? Darum geht's. Da werden wir das erreichen in der Verhandlung, dass die Arbeitgeber zumindest sagen, okay, wir reden mal jetzt über eine Öffnungsklausel. Wäre das schon ein Erfolg und es könnte dann vielleicht auch zu einer Einigung kommen. Ich sehe es zwar noch nicht, wenn ich jetzt das, was die Arbeitgeber immer von sich geben, mal eins zu eins wahrnehme, dann wird es wahrscheinlich noch mal einen Streik geben. Es wird auf alle Fälle so sein, wenn es eine Urabstimmung gibt, dann wird gestreikt, bis es da gibt es keine Begrenzung mehr, dann wird gestreikt, bis es ein Ergebnis gibt. Ich hoffe, dass das nicht eintritt. Das wäre das wie sagt der GAU sozusagen. Ja, den will keiner. Den wollen die Arbeitgeber sicherlich nicht. Den wollen wir erst recht nicht. Und für unsere Fahrgäste natürlich auch nicht. Ich hoffe, dass der gesunde Menschenverstand siegt und dass wir zu einem Kompromiss kommen, mit dem beide leben können.
So viel zu Uwe, ein Straßenbahnfahrer aus Erfurt. Volle Solidarität, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich meine, was er gesagt hat, ist absolut unterstützenswert. Ich habe jetzt nichts rausgehört, was jetzt absolut falsch ist. Also volle Solidarität mit den Streikenden im ÖPNV bei uns hier in EFAG.
Wer dazu noch mehr erfahren möchte, wie gesagt, wir hatten eine kleine Videoreportage, ungefähr 9 Minuten, 10 Minuten, auf der Internetseite von Radio Frei kann man sie finden.
Und wir sind ja jetzt schon wirklich am Ende der Sendung angelangt. Aber wir haben noch zum Abschluss und passend zum Streik im ÖPNV bei unseren Freunden und vor allem sehr großen Unterstützern im Alltag von den Stadtwerken dann nochmal ein Lied hast du rausgesucht.
Genau. Zum Abschluss von diesem Unterdessen am 17. März hören wir nun Cat Stevens, Peace Train.
Und wir verabschieden uns damit. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come.